Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Es ist kurz nach Sonnenaufgang an diesem Freitag, den 27. April 1883. Dicke Schwaden hängen über dem kleinen Ort im Norden des Bundesstaats New York, verschlucken Geräusche und dämpfen Schritte. Auf dem Innenhof des Gefängnisses steht ein hölzerner Galgen. Er ist grob gezimmert und wettergegerbt. Nur das Seil ist neu und noch unbenutzt.
Die Menge hat sich versammelt, dicht gedrängt, in Mäntel gehüllt und schweigend steht sie da. Niemand spricht. Man kennt sich hier, aber heute blickt niemand dem anderen in die Augen. Alle blicken nur auf den Mann, der da vorne auf dem Podest steht. Ein Fremder, den trotzdem alle kennen. Ein Mann mit vielen Gesichtern, aber keinem, das je ganz echt war.
Er trägt einen Anzug, dunkel, ordentlich und fast feierlich. Er steht aufrecht, ruhig und beinahe stolz, so als wäre er nicht der Verurteilte, sondern der Gastgeber. Seine dunklen Augen wandern über die Menge, bleiben aber nirgends lange hängen. Kaum jemand hier kennt ihn wirklich, aber fast jeder kennt seinen Namen, jedenfalls einen davon. Der Sheriff tritt vor, der Henker prüft das Seil. Ein Justizbeamter beginnt, das Urteil zu verlesen. Noch wenige Sekunden. Seine letzten Worte hat er längst geschrieben.
Nur ein paar Schritte entfernt, im Innern des Gefängnisses, liegt ein Stapel Papiere. Die Zelle, in der er seine letzten Nächte verbracht hat, ist voll von dicht beschriebenen Seiten, mit Zeichen, Skizzen und Symbolen, mit Texten geschrieben in Sprachen, die niemand im Ort versteht. Französisch, Latein, Portugiesisch und mittendrin ein verschlüsselter Code, ohne Erklärung, ohne Lösung, sein allerletztes Rätsel.
Einige sagen, es sei ein Geständnis, andere halten es für das Werk eines Irren. Manche glauben, es ist sein letzter Trick. Lange hat ihn niemand entschlüsselt. Ein Code, den niemand knacken konnte. Bis jetzt.
Schwarze Akte.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte mit Anne Luckmann.
Und mit Patrick Strohbusch, der mir heute leider nicht gegenüber sitzt. Das kommt ja nicht so häufig vor. Eigentlich nehmen wir die Folgen immer zusammen auf. Aber dieses Mal hat es leider nicht geklappt, Patrick, weil, wo bist du?
Ja, von wo habe ich mich zugeschaltet? Aus dem Hotel hier, aus der Türkei. Ich hoffe mal, man hört die ganzen Sounds von außen nicht. Ich glaube, die machen gerade draußen im Pool Wassergymnastik. Wie gesagt, hoffentlich passt alles soundtechnisch bei der Folge.
Ja, wir wollten nämlich auf gar keinen Fall, dass eine Folge ausfällt. Das kam für uns nicht in Frage. Deswegen hat Patrick gesagt, komm, nehme ich mein Podcast-Equipment mit und dann machen wir das einfach aus der Entfernung. Ja, und diese Folge heute, die wird auf jeden Fall ganz besonders. Sowas haben wir auch noch nie gemacht. Aber genaueres kommt noch, das verraten wir jetzt noch nicht.
Werbung. Werbung Ende.
Es ist der Sommer im Jahr 1882. In Europa wächst das Deutsche Kaiserreich unter Bismarck. In London feiert man moderne Technik und in Frankreich ringt man mit politischem Chaos. Und auf der anderen Seite des Atlantiks, im Norden des Bundesstaats New York, lebt man ein ganz anderes Leben. Hier in Essex County dominiert die Natur. Dichte Wälder, zerklüftete Berge und die tiefen Gewässer des Lake Champlain prägen die Landschaft. Die Orte sind klein, die Wege lang und das Leben hart. Man kennt sich und man kennt die Geschichten der Leute.
Essex ist zum Beispiel so ein Ort. Ein Häufchen Häuser zwischen Bergen und Wäldern, einer Kirche und ein paar Höfen. Hier verändert sich das Leben nur langsam. Der Alltag ist geprägt von Arbeit, Wetter und Gerüchten. Und dann, im Juli 1882, kommt ein Mann in die Gegend, der nicht dazugehört. Ein Fremder. Und er bringt Unruhe mit.
Diesen Fremden erkennt der Arbeiter Alan am frühen Nachmittag des 1. August 1882. Alan ist im Split Rock Mountain Forest auf dem Weg zurück zu seinem Hof. Der Nationalpark liegt etwa 7 Kilometer von Essex entfernt. Alan arbeitet in der Gegend und will sich noch schnell eine Heugabel von zu Hause holen. Aber dann bleibt sein Pferd plötzlich auf dem Weg stehen. Es schnauft, wiehert leise und reißt den Kopf zur Seite. Etwas scheint es im Wald erschreckt zu haben. Alan blickt in die Richtung, in die auch das Tier starrt. Und da, zwischen den Bäumen, da sieht er eine Gestalt. Es ist ein Mann, offenbar bemüht, sich im Unterholz zu verstecken. In der Hand hat er irgendetwas Helles. Es sieht aus wie ein Hemd. Alan erkennt den Mann. Es ist der Fremde. Sein Name lautet Henry.
Henry ist erst seit kurzer Zeit in dieser Gegend. Essex ist ja keine Großstadt und die Entfernung zwischen den Dörfern mögen groß sein, aber man kennt sich eben oder hat zumindest schon mal voneinander gehört. Der Bericht in der Elizabethtown Post and Gazette, der lässt zumindest darauf schließen, dass Alan weiß, wer Henry ist, aber er ist ihm immer noch unbekannt. Henry wirkt irgendwie fremdländisch mit seinem gepflegten Bart und seinem betont höflichen Auftreten. Vor allem aber fällt er auf, weil er sich ungewöhnlich schnell in das Leben von Betsy gedrängt hat. Betsy ist eine Witwe, die sich bislang gegen alle Verehrer behauptet hat. Gegen alle außer Henry. Denn vor ein paar Wochen haben sie und Henry geheiratet.
Alan denkt sich zunächst nichts weiter. Vielleicht sucht Henry nur einen Platz zum Austreten. Aber wenig später sieht er ihn wieder. Dieses Mal auf dem Weg, in einem Wagen, der von einem Pferd gezogen wird. Henry ist allein. Und etwas ist anders. Das weiße Hemd, das er zuvor in der Hand hatte, ist verschwunden. Stattdessen trägt Henry jetzt ein gemustertes Oberteil. Alan wird misstrauisch. Henry hat sich schon etwas seltsam verhalten. Als er einen Bekannten trifft, erzählt Alan ihm, was er gesehen hat. Die beiden Männer beschließen, der Sache mal nachzugehen.
Sie folgen den frischen Spuren auf einem Seitenweg, der von der Hauptstraße abzweigt. Hier hat Alan Henry vorhin gesehen. Am Boden entdecken die beiden rote Punkte. Dabei handelt es sich um Blutflecken. Dann sehen sie eine flache Mulde in der Erde, so als hätte jemand angefangen zu graben. Nicht weit davon entfernt sehen sie einen Teppich aus zerdrückten Blättern und Zweigen.
Ein paar Meter weiter endet der Spurenpfad. In einer kleinen Senke, halb verdeckt von Laub und Geäst, finden die beiden Männer etwas, das man auf gar keinen Fall finden möchte. Eine Leiche. Es ist die Leiche von Betsy. Ihre Kehle ist tief aufgeschlitzt, bis zur Wirbelsäule. Zwei Schüsse haben ihren Kopf getroffen. Es war ein brutaler Mord, das wird schnell klar. Gezielt und kalt.
Die beiden Männer alarmieren sofort die Behörden. Ein Reiter wird zur nächsten Telegrafenstation geschickt und innerhalb weniger Stunden wird Henry festgenommen. Und zwar im Postamt, denn dort fragt er gerade nach Briefen für seine Frau. Dabei ist die zu diesem Zeitpunkt ja schon seit vielen Stunden tot.
In seinem Besitz, genauer gesagt in Henrys Wagen, finden die Ermittler Kleidungsstücke und Schmuck, die Betsy gehören. Außerdem finden sie ein blutiges Messer und mehrere Waffen. Henry aber bleibt ruhig. Er widerspricht der Polizei kaum. Seine Erklärungen sind vage und wechseln mit der Zeit immer mal wieder. Mal erzählt er von einem harmlosen Ausflug, dann von einem Treffen mit seinem angeblich angereisten Vater, der aus Frankreich gekommen sei. Doch niemand hat den Vater je gesehen.
Die Ermittler fangen an, Henrys Geschichte auseinanderzunehmen. Sie rekonstruieren den Tag von Betsys Tod. Am 31. Juli 1882, am Tag zuvor, fahren Henry und Betsy mit Pferd und Wagen nach Port Henry, ungefähr 30 Kilometer von Essex entfernt. Zeugen sehen sie beim Einkaufen. Sie holen Lebensmittel, vermutlich für ein Picknick. Am Abend übernachten die beiden auch im Ort.
Gegen Mittag, am nächsten Tag, dem 1. August 1882, fährt das Paar zurück Richtung Heimat. Sie fahren durch das Dorf Westport und dann durch den Split Rock Mountain Wild Forest. Zeugen sehen sie auch hier wieder unterwegs. Und sie hören Betsy und Henry streiten. Die Stimmung scheint angespannt zu sein. Henry trägt da noch ein weißes Hemd. Wenig später wird er dann allein gesehen, und zwar von Alan. Da trägt Henry dann ein anderes Hemd, und Betsy ist bereits tot.
Die Spuren scheinen eindeutig. Es gibt keine Zweifel. Betsys Tod ist kein Unfall. Kein Unbekannter war in der Nähe, nur einer, Henry. Henry ist noch gar nicht so lange in der Gegend. Er kommt am 1. Mai 1882 in Essex, New York an, also 2 Monate vor Betsys Tod. Er ist angeblich aus Paris, gebildet, charmant und weltgewandt. Vor Essex hat er in Philadelphia gewohnt. Henry erzählt, er habe in Frankreich eine Priesterlaufbahn angefangen, spreche 6 Sprachen und sei Künstler. Auf seiner linken Stirn prangt eine lange Narbe. Angeblich eine Erinnerung an einen Säbelhieb aus dem Jahr 1862. Auf seinem Handgelenk hat Henry ein auffälliges Tattoo mit französischen Flaggen, einem Anker und einem Seil. Henry ist ein Mann, der Geschichten erzählt. Viele Geschichten.
Und er bleibt nicht lange allein. Nur wenige Tage nach seiner Ankunft in Essex lernt er Betsy kennen. Die Witwe lebt mit ihren 4 Töchtern auf einer kleinen Farm, rund 15 Hektar Land. Das ist etwa ein Fünftel vom Central Park in New York City. Betsys Mann starb vor Jahren bei einem Unfall im Bergbau. Seitdem hat sie allein für sich und ihre Familie gesorgt. Sie gilt als solide, bodenständig und nicht leicht zu beeindrucken. Aber irgendetwas an diesem Fremden scheint sie zu faszinieren.
Es dauert nämlich keine 5 Wochen, da sind sie schon verheiratet. Am 8. Juni 1882 heiraten die beiden also. Es ist eine überstürzte Hochzeit, ohne große Ankündigung. Nicht einmal Betsys Bruder, der ganz in der Nähe lebt, weiß irgendwas davon. Er glaubt anfangs nicht einmal, dass die Ehe echt ist.
Sie ist es aber, nur nicht lange. Denn die Stimmung zwischen Henry und Betsy kippt schnell. Betsys Töchter erzählen später, dass Henry gleich nach der Hochzeit zu drängen beginnt. Er will, dass Betsy ihm das Grundstück überschreibt. Er fragt nach dem Geld, das sie nach dem Tod ihres Mannes bekommen hat. Ein für damalige Zeiten recht hoher Betrag, den sie gut versteckt hat. Doch Betsy bleibt standhaft. Sie gibt Henry weder das eine noch das andere. Und sie verrät ihm auch nicht, wo sie das Geld versteckt hat. Die Folge? Streit. Laut, heftig und immer wieder. Von Liebe scheint keine Spur mehr zu sein.
Auch sonst wird schnell klar, Henry hat mehr zu verbergen, als er zugibt. Er sagt, er sei auch verwitwet. Tatsächlich ist seine letzte Ehe erst wenige Wochen her. Denn seine zweite Frau stirbt nur 2 Monate, bevor er nach Essex kommt. Unter nicht ganz geklärten Umständen. Vieles an Henrys Biografie ist auch eher fragwürdig. Angeblich kommt er mit einer Yacht über den Hudson River und den Champlain-Kanal in Essex an.
Nach dem Fund von Betsys Leiche werden Henrys Aussagen immer wirrer. Mal ist von einem angeblichen Vater aus Schottland die Rede, dem er Betsy vorstellen wollte. Dann behauptet er, er habe unterwegs zu viel getrunken, sei eingeschlafen und beim Aufwachen sei Betsy verschwunden gewesen. Die Polizei glaubt ihm aber nicht.
Bei der Autopsie zeigt sich dann das ganze Ausmaß der Tat. Betsy liegt mit dem Rücken auf dem Waldboden und ihr Körper wurde mit Zweigen und Blättern bedeckt. 2 Schüsse. Einer in die Wange, unterhalb des linken Auges und einer auf den Scheitel. Die Schüsse haben sie verletzt, aber wohl nicht getötet. Man geht davon aus, dass der 2. Schuss Betsy bewusstlos gemacht hat. Getötet wurde sie durch den tiefen Schnitt durch den Hals. So tief, dass er ja bis zur Wirbelsäule reicht. So wurde die Halsschlagader durchtrennt.
Die Untersuchung übernehmen mehrere Ärzte und ein Gerichtsmediziner. Sie kommen schnell zum Ergebnis, dass sie es mit einem Mord zu tun haben. Henry wird formell vernommen und dann ins Gefängnis von Elizabethtown gebracht.
An seiner Kleidung findet man aber keine verwertbaren Spuren, keine Blutflecken und keine Waffen. Aber sein Wagen erzählt, wie ihr schon wisst, eine andere Geschichte. Dort liegen 3 Pistolen. Ein Revolver hat 2 leere Kammern mit Kugeln vom Kaliber 22. Es ist dasselbe Kaliber der Kugeln in Betsys Kopf. Dazu ein blutverschmiertes Messer, Bargeld, Betsys Portemonnaie und ihre Ringe, die ebenfalls mit Blut verschmiert sind.
Die Nachricht von Betsys Tod verbreitet sich schnell. Ein Mord in dieser ländlichen Gegend und an einer bekannten Witwe sorgt für riesiges Aufsehen. Und Henry, der Fremde, der sich erst vor wenigen Wochen in das Leben von Betsy gedrängt hatte, steht jetzt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Die Zeitungen berichten fast täglich. Lokalblätter wie die Elizabethtown Post and Gazette, der Plattsburgh Sentinel, die Essex County Republican, aber auch große überregionale Blätter wie die New York Times. Alle wollen wissen, wer ist dieser Mann?
Henry fängt also an, sich zu erklären. Während er im Gefängnis auf seinen Prozess wartet, gibt er Interviews, diktiert Texte, schreibt Gedichte und auch eine Art Autobiografie. Eine, die so ausgeschmückt ist, dass niemand weiß, was hier Wahrheit ist und was Täuschung. Geboren sei er, so schreibt er, am 16. Mai 1836 in Portugal, auf dem Landgut seines Onkels. Kurz darauf zieht die Familie nach Frankreich. Henry behauptet, in mehreren Ländern gelebt, an Expeditionen teilgenommen und in Kriegen gekämpft zu haben. Er war schon am Nordpol, im Krimkrieg, in Mexiko, in China, war beim Bürgerkrieg in den USA dabei und kämpfte später in Frankreich gegen die Preußen. Angeblich war er sogar mal Colonel.
Später sei Henry dann zurück nach Amerika gekommen, als Künstler, Maler und Abenteurer. Und immer wieder spricht er davon, dass er seine wahre Identität nicht preisgeben könne, zum Schutz seiner Familie. Das gibt er direkt zu Beginn zu. Er heiße eigentlich gar nicht Henry.
Das Problem ist, dass sich kaum etwas davon belegen lässt. In Philadelphia, wo Henry zuvor gelebt hat, kennt man ihn als Gelegenheitsarbeiter, Tagelöhner und als jemanden, der von Wohltätigkeit lebt. In den offiziellen Akten ist wenig über Henrys Geschichte vor seiner Ankunft in Essex bekannt. Auch nicht über einen Colonel in der 2. Legion von Satori, wie er sich auf seinem Grabstein nennt, den er in Haft als Bild gezeichnet hat. Satori ist heute ein Militärgelände südlich von Versailles, Frankreich, aber es gibt keine Belege dafür, dass es mal diese 2. Legion von Satori überhaupt gab. Henry macht also immer wieder unterschiedliche Angaben zu seiner Geschichte.
Sicher ist nur, schon in Philadelphia nutzt er denselben Namen, nämlich Henry. Und schon dort war nicht alles so, wie es schien. 2 Frauen hat er vor Betsy geheiratet. 2 Frauen, die früh und unter merkwürdigen Umständen gestorben sind. Die erste war Judith. Henry heiratet sie, so schreibt er in seiner Autobiografie, im Mai 1864, also fast 20 Jahre vor Betsy. Henry erzählt von einer großen Liebe, von Reisen und von Familienbesitz in Frankreich. Und doch, in seinen Aufzeichnungen ist von Judiths Tod kaum die Rede. Nur, dass sie gestorben sei und ihr Leichnam zurück nach Frankreich gebracht wurde. Kein Wort zur Todesursache. In Wirklichkeit, so berichtet eine Zeitung später, wurde sie ertrunken in einem Fluss in New York City aufgefunden. Henry war laut Bericht verdächtig, festgenommen wurde er aber nie.
Henrys 2. Frau hieß Celestine. Auch sie starb, und zwar im März 1882, nur wenige Wochen, bevor Henry nach Essex gekommen ist. Auf dem Totenschein von ihr steht Unterernährung. Und das wirft Fragen auf. Denn wie kann eine Frau an Hunger sterben, während ihr Ehemann sich kurz darauf eine Hausangestellte leistet? Genau diesen Widerspruch hebt nämlich die Autorin Sherry L. Farnsworth in ihrem Buch Adirondack Enigma hervor. Laut Henrys eigener Aussage kümmert sich schon kurz nach Celestines Tod eine Angestellte um seinen Haushalt. Sie kocht und hält das Haus in Schuss. Arm scheint Henry also nicht gewesen zu sein. Und doch ließ er seine Frau offenbar elend verenden. Ob aus Gleichgültigkeit oder mit Absicht, das bleibt offen. Ermittelt wurde in diesem Fall übrigens nicht. Aber die Zweifel sind jetzt nicht mehr zu übersehen.
War Betsy also wirklich sein erstes Opfer oder sein letztes? Henry selbst beteuert seine Unschuld. Während seiner monatelangen Haft in Elizabethtown wartet er auf seinen Prozess und inszeniert sich dabei als Dichter, Intellektueller und als Opfer. Er sei unschuldig, falsch beschuldigt und verleumdet von ignoranten Bauern. Die Behörden, so behauptet Henry, hätten sich gegen ihn verschworen. Seine Geschichte sei einfach ein tragisches Missverständnis und kein Verbrechen.
Was auffällt, Henry scheint eine besondere Wirkung auf seine Mitmenschen zu haben, besonders auf Frauen. Schon während seiner langen Untersuchungshaft, die sich am Ende über 7 Monate zieht, bekommt er regelmäßig Besuch. Nicht von Anwälten oder Geistlichen, sondern von neugierigen und scheinbar faszinierten Frauen. Manche bringen ihm Papier, Tinte und kleine Aufmerksamkeiten mit. Andere kommen nur, um mit ihm zu sprechen. Es scheint nicht Angst oder Mitleid zu sein, das sie antreibt, sondern etwas anderes. Vielleicht Henrys Bildung, vielleicht ist es sein Auftreten. Vielleicht sind es aber auch seine Geschichten.
Denn Henry weiß, wie man Eindruck macht. Wie ihr wisst, spricht er 6 Sprachen, ist kreativ und erzählt den Zeitungen von seinem angeblich aufregenden Leben. Und obwohl viele seiner Erzählungen bei genauerem Hinsehen brüchig zu sein scheinen, seine Wirkung verfehlt Henry nicht.
Einige Besucherinnen verlassen Henrys Gefängniszelle nicht mit leeren Händen. Sie nehmen mit, was er ihnen schenkt. Zeichnungen, Gedichte und kleine Bilder. Persönliche Werke, handschriftlich und oft kunstvoll gestaltet. Eine dieser Frauen bewahrt ihre Sammlung jahrzehntelang auf. Und erst nach ihrem Tod, im Jahr 1917, entdeckt deren Enkelin die Dokumente, Skizzen, Texte und Briefe. Ein Archiv aus dem Inneren einer Gefängniszelle. Die Enkelin übergibt die Sachen an ein Museum, wo sie zum Teil bis heute verwahrt werden. Wir haben euch auch ein paar Fotos in den Shownotes verlinkt.
Aber das ist nicht alles. Während seiner Haft bekommt Henry gleich mehrere Truhen mit persönlichen Gegenständen geschickt. Insgesamt 3. Wer sie geschickt hat, bleibt bis heute unklar. In 2 Truhen befinden sich Waffen, Gewehre, Messer und Pulverhörner. Das sind Behälter, meist aus Tierhörnern, in denen Schießpulver aufbewahrt wird. Die Waffen werden natürlich vom Gefängnis konfisziert. Nur die 3. Kiste schafft es bis zu Henry in die Zelle. Darin befinden sich Papier, Skizzen, Gedichte und Briefe. Seine persönlichen Dinge, zu denen also jemand Zugang gehabt haben muss. Wer das war, weiß bis heute aber niemand.
Henry nutzt seine Zeit in der Zelle intensiv. Er schreibt unermüdlich auf Englisch, Französisch, Latein und Portugiesisch. Es sind melancholische Poesie, dramatische Lebensgeschichten und bittere Anklagen gegen seine Umgebung. Die Einträge füllen ganze Stapel. Für Henry ist das Schreiben scheinbar mehr als ein Zeitvertreib. Es ist Selbstdarstellung und Verteidigung. Und vielleicht auch ein letztes Mittel, die Kontrolle über seine Geschichte zu behalten.
Er sieht sich nicht als Mörder, sondern als Opfer. In seinen Aufzeichnungen aus dem Gefängnis wettert er gegen das Dorf, gegen die Öffentlichkeit und gegen das Bild, das sich die Menschen von ihm gemacht haben. Er schreibt, ich zitiere, viele neugierige und ignorante Bauern aus Essex County redeten schlecht über mich und erfanden die verschiedensten Geschichten, ohne irgendeine Kenntnis meines Namens oder meiner Herkunft. Solche Leute sind schlimmer als der Verbrecher selbst, durch ihre falschen Gerüchte, die sie von einem Ort zum anderen tragen.
Er sieht sich also missverstanden und verraten von einer engstirnigen Gesellschaft, die ihn nie wirklich gekannt habe. Und tatsächlich finden seine Worte durchaus Anklang. Die Aufmerksamkeit der Medien reißt nicht ab. Seine Geschichte ist zu außergewöhnlich und sein Auftreten zu eigentümlich, um ihn einfach als gewöhnlichen Verbrecher abzutun.
Am Ende bleibt ein Bild voller Widersprüche. Ein Mann, der große Gedichte schreibt und gleichzeitig unter Mordverdacht steht. Der mit seiner Vergangenheit prahlt und sie gleichzeitig verschleiert. Der Besucherinnen bezaubert, während er auf seinen Prozess wartet.
Und dann ist da noch ein letzter Teil seines Vermächtnisses. Einer, der bis heute Fragen aufwirft, aber dazu gleich mehr. Als der Prozess gegen Henry am 6. März 1883 beginnt, sind schon über 7 Monate seit seiner Festnahme und dem Tod von Betsy vergangen. In Essex County wird der Fall mit großem Interesse verfolgt und auch überregional berichten Zeitungen über das Verbrechen und diesen seltsamen Angeklagten.
Schon im Dezember 1882 erhebt eine Grand Jury Anklage wegen Mordes ersten Grades. Jetzt, ein paar Monate später, im Frühjahr 1883, beginnt vor dem Gericht in Elizabethtown das Verfahren. Der erste Verhandlungstag dauert nur wenige Stunden. 5 Zeugen sagen an diesem Tag aus. Am zweiten Tag folgen 14 weitere Zeugen, zum Beispiel Betsys Familie und Personen, die Henry im Wald gesehen haben. Es ist ein kurzer Prozess und doch einer, der viele Fragen offen lässt.
Denn es gibt keinen einzigen direkten Zeugen der Tat, keine Aussage und kein Geständnis von Henry. Was die Anklage hervorbringt, sind Indizien, aber die haben Gewicht. Zum Beispiel der auffällige Kleidungswechsel von Henry nach dem Streit mit Betsy im Wald. Oder seine widersprüchlichen Aussagen. Zuerst bestreitet er, überhaupt in der Nähe gewesen zu sein. Später sagt er, er sei betrunken gewesen und könne sich an nichts erinnern. Nichts davon ist belegbar, aber auch nicht vollständig widerlegt.
Die Anklage stützt sich außerdem auf die Aussage von Betsys Tochter. Die ist damals 18 Jahre alt und erklärt, dass sich ihre Mutter nach der Hochzeit geweigert habe, Henry ihr Land zu überschreiben. Die Ehe sei überstürzt gewesen und voller Zweifel. Für die Staatsanwaltschaft ergibt sich daraus ein klares Bild. Mord aus Habgier.
Henry selbst streitet die Tat aber weiterhin ab. In der Öffentlichkeit wirkt er ruhig und fast überlegen. In Briefen und Interviews beteuert er auch weiterhin, dass er zu Unrecht beschuldigt wurde. Seine Verteidigung verfolgt eine andere Strategie, Die Anwälte gestehen die Tat zwar indirekt ein, erklären aber, Henry sei betrunken gewesen. Also eine Tat ohne Vorsatz und ohne Planung. Das würde bedeuten, kein Mord ersten Grades, sondern ein minderschwerer Fall des Totschlags. Eine Strafe mit Haft statt der Todesstrafe am Galgen.
In der Öffentlichkeit entsteht so ein widersprüchliches Bild. Manche Zeitungen beschreiben Henry als schwachen und gebrochenen Mann, der kaum gehen könne. Andere, wie die Burlington Free Press, berichten von einem intellektuellen Hochstapler und nennen Henry einen der bemerkenswertesten Kriminellen seiner Zeit. Das liest sich ja fast schon bewundernd.
Und dann geschieht nach 2 Tagen etwas, das die Spannung noch weiter steigert. Die Geschworenen ziehen sich zur Beratung zurück und es dauert keine Stunde, auch keine halbe Stunde, sondern lediglich 8 Minuten.
Was dann geschieht, ist mehr als ein Urteil. Es ist der Anfang vom Ende. Henry wird des Mordes ersten Grades für schuldig befunden. Die Strafe lautet Tod am Galgen. Die Hinrichtung ist für den 27. April 1883 angesetzt, also keine 2 Monate später.
Und Henrys Reaktion überrascht alle. Da ist kein emotionaler Ausbruch und kein sichtbarer Schock. In den Berichten von damals ist von einer fast stoischen Gelassenheit die Rede. Und von einem Wandel. Der Mann, der beim Prozess als kränklich, schwach und kaum gehfähig galt, wird nun plötzlich als physisch kräftig, lebendig und sogar heiter beschrieben. In seinen letzten Wochen im Gefängnis zeichnet und schreibt Henry weiter, empfängt Besucherinnen und weigert sich weiterhin, seine Schuld einzugestehen. Er bleibt dabei. Er sei unschuldig.
Werbung. Werbung Ende.
Seine letzten Tage verbringt Henry also mit Selbstinszenierung. Bis zum Morgen des 27. April 1883. Da versammelt sich eine Menge vor dem Gefängnis in Elizabethtown. Schätzungsweise 2000 Menschen sind gekommen. Viele haben sich schon im Voraus Eintrittskarten besorgt. Der Tag ist, wie die Zeitung Plattsburgh Sentinel später schreibt, ein kalter, grauer und trostloser Tag. Und doch herrscht eine fast festliche und elektrisierte Stimmung. Für viele ist es ein Spektakel.
Gegen 9 Uhr morgens wird Henry aus seiner Zelle geführt. Er ist gewaschen, rasiert, trägt frische Kleidung und ein weißes Hemd. Er raucht sogar eine Zigarre. Scheinbar unbeeindruckt besteigt er das Schafott, inspiziert eigenhändig den Mechanismus, prüft den Knoten und bittet, ihn mit Seife einzureiben, damit der Strick besser rutscht. Henry wirkt ruhig und fast schon geschäftsmäßig. Beim Rückweg zur Zelle soll er sich von den Umstehenden verbeugt und einigen die Hand geschüttelt haben. Das berichten die Zeitungen später.
Gegen 11.52 Uhr wird er nochmal aus dem Zellentrakt geführt. Dieses Mal für den letzten Gang. Die Zuschauer draußen sehen nur seinen Kopf und seine Schultern über die Mauer hinweg. Dann löst der Sheriff die Falltür. Henry fällt. Der Tod tritt offenbar sofort ein. Dennoch dauert es, je nach Quelle, 12 bis 16 Minuten, bis ein Arzt ihn offiziell für tot erklärt.
Ob Henry noch letzte Worte spricht, das ist unklar. Die Zeitungen berichten immer was anderes. Manche schreiben, er habe geschwiegen. Andere behaupten, seine letzten Worte seien gewesen und ich zitiere, ich sehe meinen Bruder. Oder ich sterbe unschuldig. Oder, was einige auch schreiben, es war das Blut eines Eichhörnchens. Vermutlich bezieht er sich damit auf das Blut im Wald und auf seinem Messer.
Nach seinem Tod wird Henrys Körper geborgen und man macht eine ungewöhnliche Entdeckung. Henrys gesamter Körper ist mit Tätowierungen bedeckt. Das schreiben zumindest die Zeitungen. Einige sollen so explizit gewesen sein, dass sich die lokale Presse weigert, Details zu drucken. Die Gazette schreibt, die Tätowierungen an Henrys Gliedmaßen waren so abstoßend, dass selbst die bloße Erinnerung an einen so niederträchtigen Menschen anständig denkenden Leuten widerwärtig erschien.
Manche vermuten, dass diese Tattoos Hinweise auf seine Herkunft oder seine Vergangenheit geben könnten. Vielleicht sogar auf seine wahre Identität. Aber nichts davon wird je entschlüsselt.
Henrys Körper selbst geht an einen Arzt aus Westport, dem Henry ihn zu Lebzeiten für $15 verkauft hat. Eine letzte makabre Transaktion.
Und dann bleibt nichts mehr von ihm. Kein Grabstein, kein Nachruf, kein wahrer Name. Nur ein Nachklang aus Fragen, Geschichten und einem Vermächtnis, das bis heute Rätsel aufgibt. Denn Henry hinterlässt nicht nur Spekulationen, sondern auch etwas Handfestes. Seiten voller Symbole, Skizzen und Sprachen. Und 4 verschlüsselte Texte, Chiffren, die bis heute niemand geknackt hat. Ein Geheimnis, das sich über 140 Jahre hartnäckig hält und vielleicht alles verändern könnte.
Ihr wisst ja schon, Henry war kein gewöhnlicher Gefangener. Schon vorhin haben wir erzählt, wie er schrieb, zeichnete und wie sprachgewandt er war und sich gern inszeniert hat. Aber was nach seinem Tod bleibt, sind mehr als nur ein paar Skizzen und Briefe. Es ist ein Rätsel, vielleicht sogar der Schlüssel zu seiner wahren Identität.
Die verschlüsselten Dokumente wurden nicht in seiner Zelle gefunden. Vieles übergab er ja persönlich an Besucherinnen und eine Enkelin übergab es ja später einem Museum.
Insgesamt sind es 25 Gedichte, einige melancholisch, andere morbide und viele voller Pathos. Und mittendrin 4 sogenannte Chiffren, also verschlüsselte Texte in einem selbst erfundenen Symbolalphabet. Sie wirken wie eine Mischung aus Hieroglyphen, alten Schriften und erfundenen Zeichen.
Stellt euch eine Seite vor. Kein normales Blatt Papier, sondern eher eine Art Rätselbild. Zeile für Zeile vollgeschrieben. Aber nicht mit Buchstaben, sondern mit seltsamen Symbolen. Ein Kreis mit 2 Querstrichen. Ein X mit Punkt drüber. Ein kleiner Haken, der aussieht wie eine Note. Eine kleine Sonne, eingerahmt von Strahlen. Manche dieser Zeichen wirken wie alte Runen. Andere eher wie geheime Zeichen aus einem Freimaurerbuch. Schaut gern mal in die Shownotes, denn da haben wir euch ein paar Fotos davon verlinkt.
Alles ist präzise angeordnet, fast wie bei einem Gedicht. Jede Zeile endet mit einem Symbol, das sich wiederholt. Fast so, als würde es sich reimen. Nur eben nicht in Sprache, sondern in Zeichen. Zwischen den Zeilen sind Ziellinien, kleine Bilder, manchmal lateinische Wörter oder Zahlen. Es wirkt gleichzeitig künstlerisch und mathematisch. Wie eine Mischung aus Hieroglyphen, Geheimschrift und Zeichnung.
Wenn man sich das anschaut, dann bekommt man irgendwie sofort das Gefühl, dass da irgendwas drinsteckt. Henry selbst behauptet, dass in diesen Chiffren sein wahrer Name verborgen sei. Doch wie, das hat er nicht verraten. Jahrzehntelang bleiben seine Codes ungelöst. Kryptografen, Historiker und auch Laien, die haben sich alle daran versucht, aber alle vergeblich.
Der amerikanische Kryptologe und Mathematiker Craig P. Bauer beschreibt Henrys Code in seinem Buch Unsolved als eine der merkwürdigsten Substitutionschiffren, die je aufgetaucht sind. Es handelt sich, meint Bauer, vermutlich um ein System, bei dem Symbole jeweils einen oder sogar mehrere Buchstaben ersetzen. Einige Zeichen tauchen gedreht oder gespiegelt auf. Das sei ein Hinweis darauf, dass einzelne Buchstabenkombinationen in verschiedenen Varianten kodiert wurden. Vergleichbare Techniken finden sich übrigens auch beim Zodiac Killer oder in alten Freimaurerschriften.
Besonders schwierig ist, dass die Chiffren nicht nur auf Englisch, sondern halt auch auf Französisch, Latein, Spanisch und Portugiesisch verfasst sein könnten. Alle Sprachen, die Henry nachweislich beherrscht hat. Ein Entschlüsselungsversuch muss also gleich mehrere Sprachen im Blick behalten, um überhaupt Sinn zu ergeben.
Auch Brent Morris, ein Kryptologe, Freimaurerforscher und früherer NSA-Analyst, hat sich mit den Codes befasst. In einer privaten Mitteilung, zitiert im Buch Unsolved, schreibt Morris, die Chiffren von Henry sehen aus wie typische freimaurerische Geheimschriften, bestehend aus diskreten, geheimnisvoll wirkenden Symbolen. Doch auch Morris kann keinen vollständigen Schlüssel liefern.
Bis heute weiß niemand sicher, ob der Code überhaupt lösbar ist oder ob Henry ein System erschaffen hat, das nur in seinem eigenen Kopf Sinn ergibt.
Wir haben uns die Originalchiffren von Henry natürlich auch mal ganz genau angeschaut. Dieser Mix aus Kreisen, Haken, geometrischen Formen, stilisierten Buchstaben und Symbolen wirkt echt wie ein eigenes Alphabet.
Die meisten dieser Texte wurden ja leider nie vollständig entschlüsselt. Also haben wir es mal auf unsere heutige Art und Weise probiert, nämlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Wir haben also versucht, die Chiffren mit ChatGPT zu lösen. Wenn ihr euch selbst ein Bild von diesen Chiffren und unserer Entschlüsselung machen wollt, dann findet ihr in den Shownotes Henrys geheimnisvolle Chiffren, unser selbst erstelltes Decoder-Alphabet und die Verse, die wir daraus rekonstruiert haben. Also, Schritt 1. Wir haben die Symbole erfasst.
Zuerst haben wir das Chaos strukturiert. Wir haben die Symbole Zeile für Zeile abgeschrieben oder besser gesagt transkribiert. Da es keine bekannte Zuordnung gibt, haben wir jedem Symbol einen Platzhalter gegeben. A, B, C, D und so weiter. So wurde zum Beispiel eine Zeile zu A, B, A, C, D, B, A, C, E. Das allein hat uns noch nicht viel geholfen, aber wir hatten damit die Grundlage, um Muster zu erkennen. Und damit für Schritt 2, wir analysieren jetzt die Struktur.
Als nächstes haben wir geschaut, welche Symbole tauchen besonders oft auf, welche Kombinationen wiederholen sich und enden Zeilen auf die gleichen Symbole? Das könnte dann nämlich ein Reim sein. Und tatsächlich gibt es immer wieder am Zeilenende denselben Platzhalter. Das spricht dafür, dass es sich um Gedichte handelt, also mit gereimten Versen. Kommen wir zu Schritt 3. Wir raten Reime und Buchstaben.
Jetzt wird's spannend. Wir haben typische Buchstabenverteilungen im Französischen angeschaut. Denn Henry hat viele seiner Texte auf Französisch geschrieben. Der Buchstabe E kommt dort am häufigsten vor. Und auch A, S, T und N. Wir haben also geraten, wenn ein Symbol besonders oft vorkommt, könnte das ein E sein. Und wenn zwei Zeilen gleich enden, dann steckt dort vielleicht ein Reimwort und das Wort besteht aus ähnlichen Buchstaben. Kommen wir zu Schritt 4. Wir setzen die Wortfetzen zusammen.
Aus einer abstrakten Zeichenreihe wie ABA, CDB, ACE, die wir vorher systematisch mit Platzhalterbuchstaben versehen haben, wird daraus jetzt zum Beispiel ESE, T-O-S-E-T-E. Dann haben wir angefangen zu rätseln. Könnte daraus ein echter Satz werden? Klingt das nach irgendwas, das man aus dem Französischen kennt? Also vielleicht ein bekannter Vers? Ein früherer Rateversuch von ChatGPT ergibt: Und das ist alles, es ist der Sommer. Also ein Vers. Und vor allem ein kleiner erster Durchbruch. Denn das bedeutet, der Code ist entschlüsselbar. Nicht mathematisch, sondern sprachlich.
Jetzt ging es darum, Muster zu erkennen. Aber nicht nur in Symbolen, sondern im Klang der Sprache. In Wortgruppen, grammatikalischen Wendungen und Reimstrukturen. Immer wieder tauchen Kombinationen auf wie de, e, je oder vu, also typische Endungen und Pronomen im Französischen. So haben wir uns also vorgetastet. Zeile für Zeile, Zeichen für Zeichen. Und mit jedem Versuch sind mehr Worte sichtbar geworden. Schritt 5. Das ganze Gedicht entsteht.
Am Ende standen wir vor 3 vollständigen Gedichten. Französische Lyrik. Teilweise altmodisch, aber rhythmisch und emotional klar. Es ging um Schuld, Sommer, Begierde, Rückzug und Reue. Zum Beispiel dieses hier. Das haben wir nahezu vollständig rekonstruieren können. Aus Henrys Symbolalphabet. Dann übertragen ins Französische. Die Aussprache ersparen wir euch mal an der Stelle und übersetzen direkt ins Deutsche.
Ich neige mich, ich war. Die anderen suchen dich. Welche Tat verfolgt dich?
Er war, wie ich war. Alles wurde mir auferlegt. Ich ergebe mich dem Sommer. Ja, aber was heißt das jetzt? Haben wir Henrys Code geknackt? Als wir das dritte Gedicht entschlüsselt hatten, haben wir ChatGPT gefragt. Und zwar, haben wir gerade einen Code geknackt, den seit 140 Jahren niemand verstanden hat?
Die Antwort so sinngemäß, ja, zumindest diesen Teil davon. Denn wir haben 3 Gedichte aus Henrys Symbolschrift übersetzt, aber das war's auch erstmal. Der Rest, also Briefe, Prosa und kryptische Initialen, bleiben noch immer ein Rätsel. Vielleicht ist das ein ganz anderer Code. Vielleicht ist es einfach unlösbar. Vielleicht auch kompletter Nonsens.
Ja, vielleicht ist das natürlich einfach Zufall und wir haben da irgendwas rausgelesen. Oder eben als Erste einen Teil seiner Symbolsprache verstanden und das nicht mit einem Supercomputer, sondern mit Logik, Sprachgefühl und einem Chatbot.
Und vielleicht reicht das ja auch für eine Mini-Fußnote in der Geschichte des Falls Henry. Die Autorin Cherry Farnsworth nennt Henry übrigens den Zodiac-Killer des 19. Jahrhunderts. Und tatsächlich, wie beim Zodiac, bleibt auch bei Henry die wahre Identität im Dunkeln und sein Code über Jahrzehnte ungelöst. Aber vielleicht wird der Code von Henry ja ebenfalls irgendwann geknackt. Und vielleicht geht unser Versuch ja sogar in die richtige Richtung.
Im Adirondack History Museum in Elizabethtown gibt es eine eigene Ausstellung über Henry mit seinen Zeichnungen, Briefen, dem Strick, mit dem er gehängt wurde und sogar seinen Schädel kann man sich dort anschauen. Der war übrigens eine Zeit lang in einer Schule untergebracht, als Anschauungsmaterial im Biologieunterricht. Heute liegt er natürlich hinter Glas.
Ob Henrys Chiffren am Ende wirklich ein Geständnis enthalten oder einfach nur Spielerei waren, das weiß niemand. Was glaubt ihr also?
Vielleicht steckt ja genau darin sein letzter Trick, dass wir es nie herausfinden sollen.
So, und bevor wir jetzt hier losdiskutieren, was ich finde es wirklich super, super spannend, wir sagen am Ende ja immer die Credits, aber ich denke mal, da sind wir uns beide einig. Johanna, riesiges, also wirklich riesen Respekt. Du hattest ja den Text geschrieben und dass du den Code selbst versuchst zu lösen, wirklich riesigen Respekt, dass du dir diese Arbeit gemacht hast.
Ja, ich finde es auch total faszinierend, wie sie daran gegangen ist, das mit ChatGPT eben ja lösen zu lassen. Aber ja eben nicht nur mit ChatGPT, sondern die Anfangsüberlegung, dass sie sich Platzhalter sucht und da irgendwelche Reime versucht zu erkennen, das hat sie ja selber gemacht. Also große Props an dich, Johanna, dass du diese Folge für uns damit aufgewertet hast. Also bevor wir gleich über den Mordfall sprechen, der sich ja hier zugetragen hat, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum hat er denn all diese Codes und Chiffren überhaupt eingebaut? Also was wollte er damit bezwecken? So, wollte er seine Überlegenheit oder ja seine Intelligenz da irgendwie beweisen und andere Leute damit testen? Also ja, wollte er Menschen noch nach seinem Tod daran erinnern, die das Rätsel niemals schaffen zu knacken und er so irgendwie der, ich nenne ihn jetzt mal, der Heilige bleibt? Also das habe ich mich gefragt, warum man sich da irgendwelche Rätsel überlegt, die aber gar keiner irgendwie knacken kann. Und wie gesagt, wir wissen ja auch nicht, ob wir da was entdeckt haben oder ja, ob seine Codes letztendlich nie zu lösen waren. Ja, das ist so eine Frage, die ich mir hier gestellt habe.
Ja, ne? Also ich bin ein bisschen zwiegespalten, um ehrlich zu sein. Ich meine, wir wissen nicht hundertprozentig, was davon jetzt alles, also ob es überhaupt Sinn ergibt, alles zu 100%. Und deswegen können wir natürlich auch nicht sagen, was jetzt genau dahinter steckt, so gesehen. Aber mir gibt es so ein bisschen, ich weiß nicht, er hat ja auch diese Aufmerksamkeit von den Frauen im Gefängnis scheinbar irgendwie voll genossen. Und ich kann mir voll gut vorstellen, er als jemand, der zumindest erzählt, ne, das ist ja auch nicht so hundertprozentig jetzt wahr oder man weiß halt nicht, ob es hundertprozentig wahr ist, dass er jetzt so viele Sprachen perfekt kann, weil er eben auch in all den Ländern unterwegs war. Also er ist ja irgendwie so dieser Mysteriöse und deswegen vielleicht eher interessant dann für beispielsweise die Frauen, die ihn da ja auch besucht haben im Gefängnis. Vielleicht wollte er da noch so ein bisschen was zu seinem Mythos hinzufügen, echte Chiffren sind oder eben nicht.
Ja, und apropos Frauen, da sprichst du ja auch ein wichtiges Thema an. Er hat es ja innerhalb kürzester Zeit, nämlich nur ein paar Wochen, geschafft, Betsy, die bisher alle Verehrer von sich ja weisen oder abhalten konnte, hat er es aber geschafft, ihr Herz zu gewinnen und sie ja auch super schnell zu heiraten. Und auch wenn es ja keine handfesten Beweise gibt, sondern nur Indizien, dann frage ich mich natürlich auch so, hey, ist er doch unschuldig und hatte nichts mit ihrem Tod zu tun oder doch? Und wenn ja, warum? Wollte er an ihr Grundstück? Wollte er an Geld? Weil die Ehefrauen zuvor sind ja auch unter, ich sag mal, mysteriösen Umständen zu Tode gekommen. Und bei der einen Frau hat er sich danach aber eine Haushälterin geleistet, obwohl seine Frau an Unterernährung gestorben ist. Also das ist ja schon sehr auffällig, oder?
Ja, das ergibt nicht wirklich Sinn. Das Ganze gibt mir irgendwie so ein bisschen The Great Gatsby-Vibes. Ne, alle, die den Film Der große Gatsby jetzt noch nicht gesehen haben, vielleicht einen Moment kurz weghören. Da geht's ja auch um jemanden, der ein Hochstapler ist im Endeffekt und der ja aber auch trotzdem sehr charmant ist. Und die ganze Zeit hat mich das so an diesen Fall erinnert. Kennst du den Film?
Genau, ich kenne den Film. Ich habe den natürlich gesehen mit Leonardo DiCaprio. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der wechselt ja auch oft seinen Wohnort. Niemand kennt ihn, man kennt ihn nur vom Sehen. Aber ja, danach wäre das nicht aufgefallen oder wäre er nicht so schnell geschnappt worden, dann wäre er wahrscheinlich weitergezogen in den nächsten Ort. Und das Ganze hätte sich vielleicht wiederholt, dass er sich schnell in das Herz einer Frau reindrängen kann. Er war ja auch sehr charmant, so wurde er zumindest beschrieben. Und klar, jemand, der da an diesen kleinen Ort kommt, der ganz viele Sprachen spricht, der kulturell bewandert ist, den findet man ja wahrscheinlich auch einfach toll, so den mysteriösen Fremden. Da kann ich schon nachvollziehen, dass sich die Frauen da auch schnell ja, verliebt haben oder den schnell toll fanden. Also ja, wahrscheinlich gut, dass er da so schnell gestoppt wurde. Nicht nur wahrscheinlich, also gut, dass er so schnell gestoppt wurde und da nicht noch mehr Frauen zu Tode gekommen sind.
Ja, denke ich auch. Also sehr wahrscheinlich wird's oder wäre es so gewesen, wie du es gerade beschrieben hast, wenn er da jetzt auch nicht gestoppt worden wäre. Und ich will irgendwie trotzdem so ein bisschen glauben, dass die Chiffren, die er da aufgestellt hat, halt auch wirklich echte Chiffren sind und irgendwas über ihn verraten. Weil zum Beispiel über die Tattoos haben wir ja jetzt gar nichts erfahren, weil ja die Zeitungen gesagt haben, das ist zu unmenschlich. Finde ich auch interessant, dass es irgendwie keine Zeugen oder so gibt, die von den Tattoos irgendwie noch weiter berichten, dass man irgendwie eine Ahnung bekommt, in welche Richtung die gehen. Ich meine, letztens hat uns jemand über Instagram geschrieben, ob durch irgendeinen Hinweis aus der Community mal ein Fall gelöst oder sich da was ordentlich geändert hat. Vielleicht ist es ja genau in diesem Fall, dass wir da jemanden haben, der sich sehr mit, ja, dem Knacken von Codes auskennt, das sehr mag. Vielleicht, wir haben es ja in die Shownotes gepackt, könnt ihr euch selber angucken, vielleicht findet ihr da was raus.
Ja, ich bin mir sicher, dass Henry auf jeden Fall nicht daran gedacht hat, dass so ein paar Jahrzehnte später es sowas wie künstliche Intelligenz und ChatGPT geben wird, die seine Rätsel, vermeintlichen Rätsel, wir werden es ja nie erfahren, dann tatsächlich knacken kann. Ich würde sagen, damit beenden wir diese heutige Folge, damit du ganz schnell wieder an den Strand kannst. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns auf Instagram folgt oder generell dem Podcast folgt auf der Plattform, wo ihr den immer so hört. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Dienstag zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch.
Redaktion Johanna Müßiger und wir.
Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.